Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Lippe kriminell, True Crime vom Land. Bei uns wird's kriminell, wir schauen in Archive und suchen für euch die spannendsten, kuriosesten und manchmal auch traurigsten Kriminalfälle mitten vom Land. Es sind Fälle, die oft vergessen wurden. Von manchen hat man vielleicht schon mal was gehört, aber in jedem Fall haben sie eines gemeinsam. Es lohnt sich, sie von heute betrachtet nochmal zu erzählen und hinter das Bild, das sich damals bot, zu schauen. Wenn ich sage wir, dann bin das erstmal ich, Matthias Lehmann, hauptberuflich Nachrichtenredakteur bei Radio Lippe. Und dann ist das meine liebe Kollegin Silke Burmeister. Sie ist langjährige Gerichtsreporterin bei der Lippischen Landeszeitung. Silke, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Wir sprechen heute über den Fall Lorenzo. Lorenzo, das ist ein Fall einer unglücklichen Liebe auf einem Dorf in Nordrhein-Westfalen, die in einer ganz schlimmen Tragödie für eine ganze Familie endet. Wir holen uns erstmal ins Jahr 1994. Der Präsident der USA heißt noch Bill Clinton. Der Bundeskanzler heißt Helmut Kohl. Wir hören im Radio Ace of Base rauf und runter. Die Jugendlichen trauern um Kurt Cobain. Die Deutsche Bahn heißt nicht mehr Bundesbahn, sondern ist eben Konzern. Unbeliebt bleibt sie trotzdem. Und ja, auf einmal können Deutsche auch Formel-1-Weltmeister werden. Das haben wir auch gesehen im Jahr 1994. Es ist eigentlich insgesamt kein besonderes Jahr, das Jahr 1994. Aber in Leopoldshöhe für eine Familie in Nordrhein-Westfalen passiert etwas, was dieses Jahr zu einem besonders schlimmen Jahr macht. Wir gehen mal ins Setting, also in die Ausgangssituation. Leopoldshöhe, wir müssen das vielleicht beschreiben, Silke.
Ja, Leopoldshöhe ist eigentlich keine Stadt. Das ist eine kleine Gemeinde am Rande des Kreises Lippe, in der Nähe von Bielefeld gelegen. Im Prinzip fast eine Schlafkommune von Bielefeld. Das heißt, wer dort wohnt, der arbeitet häufig auch in Bielefeld oder in den angrenzenden Städten. Und so war das ja auch mit dem Opfer, der Christel.
Und wir haben es da mit einer eigentlich ganz normalen, schon völlig unspannenden Situation zu tun. Es ist ein normales Dorf, eine normale Gemeinde. Es ist eine normale Doppelhaushälfte, eine Familie mit zwei Kindern. Man hat einen Kleinwagen vor der Haustür stehen und geht arbeiten. Und es ist eine Ehe, die auch ihre ganz normalen Probleme hat. Und da nimmt das Ganze seinen Ausgang. Genau. Es ist 1994 und diese Ehe zwischen Lorenzo und Christel ist alles andere als glücklich, ne?
Genau, die beiden waren schon einige Jahre verheiratet, seit 1984. Sie lebten in Leopoldshöhe schon 6 Jahre in dieser Doppelhaushälfte mit ihren beiden Kindern. Das jüngere Kind, Salvatore, war das gemeinsame Kind des Paares, das vermeintlich gemeinsame Kind, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Und das ältere Kind, die Sandra, die war 15 und war die Tochter von der Christel, die sie in die gemeinsame Ehe mitgebracht hat.
Aber zwischen diesem Paar, zwischen diesen Eheleuten, hat es ganz gewaltig gehakt.
Ja, und wie sich im Nachhinein rausstellte, nicht erst seit kurzem, sondern wirklich schon seit einer geraumen Zeit. Also da gab es in der Familie schon des Öfteren Stress. Offenbar war es so, dass die Christel auch gerne mal Beziehungen außerhalb ihrer Ehe pflegte. Und klar, das, ja, genau. Und das fand natürlich ihr Ehemann, wie man sich vorstellen kann, nicht so doll. Der war im Übrigen auch noch sehr verliebt in seine Christel.
Also der wollte immer noch bei ihr bleiben, obwohl er wusste, dass sie also reichlich andere Sachen am Laufen hat nebenher.
Ja, oder? So kann man das, denke ich, sagen.
Ja. Also und Anfang Januar 1994 kommt es dann zur großen Tragödie, muss man sagen. Die beiden sind auf einer Party eingeladen und dann nimmt das, ja, Schicksal ist ein doofes Wort dafür, es ist ja kein Schicksal, aber dann nimmt die Tragödie ihren Lauf.
Ja.
Du warst damals schon langjährige Redakteurin bei der Lippischen Landeszeitung und hast diesen Fall ausführlich verfolgt. Was weiß man im Nachhinein, wie diese fatale Nacht begonnen hat?
Ja, begonnen hat sie erstmal ganz unspektakulär. Die beiden waren bei einer Geburtstagsparty eingeladen und die Kinder sind nicht mitgekommen. Das war ja damals fast auch gar nicht so üblich. Also heutzutage nimmt man ja seine Kinder überall mit hin, wenn man auch erst nächtens nach Hause kommt. Und damals brachte man natürlich, wenn man die Möglichkeit hatte, die Kinder irgendwo unter. Und da war die Oma, das war die Mutter von der Christel, ja die erste Adresse. Das heißt, die Kinder wurden erstmal zur Oma gebracht. Und danach haben die beiden sich aufgemacht zu dieser Geburtstagsparty, bei der so roundabout 40 Gäste waren.
Und diese 40 Gäste werden an diesem Abend, an dieser Nacht, an dieser Party, Christel zum letzten Mal lebend gesehen haben. Denn am nächsten Tag ist sie verschwunden und auch für eine lange Zeit verschwunden. Lorenzo meldet seine Frau vermisst. Das Ganze schafft es sogar, ich weiß nicht, ob sich alle noch daran erinnern, in die Sendung Bitte melde dich damals. Gibt es immer mal wieder als Neuauflage, aber damals war das ein großes Ding. Bitte melde dich, sehr rührselig, und hat da also auch einen vermissten Aufruf für seine Frau gestartet.
Genau, er hat sogar seine beiden Kinder mitgenommen in die Sendung.
Also so richtig, also die waren, richtig auf die Tränendrüse.
Genau, Herzschmerz. Ja. Christel, bitte melde dich, wir vermissen dich so. Ja. Das war die Botschaft, die er quasi über Sat.1 war es, glaube ich, damals, über Sat.1 quasi in die Welt gebracht hat.
Einen Monat später, wir springen in der Zeit, wussten wir es damals genau, was mit Christel passiert ist. Christel wird gefunden, Christel ist tot. Wie wurde Christel damals gefunden?
Genau, ich sagte ja schon eben, Leopoldshöhe liegt relativ nah an der doch größeren Stadt Bielefeld, und in der Nähe des dortigen Stadions Rußheide stand ihr Pkw, ein Fiat Uno, und in diesem Pkw im Kofferraum, in Decken gehüllt und in ihren eigenen Mantel auch noch gehüllt, lag die Leiche der Christel.
Damals die Situation für die Ermittler stellte sich ja so dar, dass man eigentlich denken konnte, Überfall, Sexualverbrechen, alle solche Indizien gab es damals. Du hattest dir damals angeguckt, was die Ermittler im Auto gefunden hatten, so was wie die Auffindesituation, wie die Ermittler das immer so schön nennen. Was konnte man damals eigentlich als erstes ablesen?
Also am Anfang haben die Ermittler erst gar nichts rausgelassen. Wir wussten nur, es hat diese Leiche gegeben und es gab keine heiße Spur. So war so die erste Nachricht, die wir bekommen haben. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Dann aber später ist immer offenkundiger geworden, dass es möglicherweise eine Sexualtat sein konnte. Und das hing damit zusammen, dass da diverse Sachen gefunden wurden im Auto.
Was zum Beispiel? Also
ein durchschnittener BH.
Also klassische Anzeichen für so einen Triebtäter, Vergewaltigung, genau. sowas in der Richtung. Der Fall ging ja dann so weiter, wie ich es recherchiert habe, dass Christel wenig später, Anfang März, glaube ich, war es, beerdigt wurde, Trauerfeier.
Genau, es war der 4. März
und dann
direkt
kam der Hammer.
Nach der Beerdigung hat die Polizei zugeschlagen und hat Lorenzo verhaftet und auch sofort ins Gefängnis gebracht. Er war dringend tatverdächtig.
Haftbefehl ging damals raus wegen Totschlags. Und man ist auf ihn gekommen, weil, also alle Welt hatte ihn, so wie ich das gesehen habe, ja als total lieben Kerl, der seine Frau liebt, der seine Familie liebt und irgendwie lustig ist und hilfsbereit. Sogar seine Schwiegermutter hat das ja über ihn gesagt. Wie ist man auf ihn gekommen?
Also man ist auf ihn gekommen, indem man Blut an seinen Schuhen gefunden hat. Das war das Erste, was den Ermittlern aufgefallen ist. Lorenzo hat damals die Tat vehement bestritten, hat gesagt, er habe damit nichts zu tun, und das Blut an den Schuhen hat er damit erklärt, dass seine Frau Nasenbluten gehabt haben soll und daher dieses Blut rührte. Das war natürlich schon für die Ermittler,
haben die auch gesagt,
etwas seltsam.
Eher nicht, ne? Ja. Wie hat man dann quasi die Schlinge, wenn man es so nennen will, dann zuziehen können gegen ihn, also in den Ermittlungen?
Also es ist eigentlich ein bisschen verrückt gewesen. Dass die beiden sich scheiden lassen würden, war schon etwas länger bekannt. Also 1993 beispielsweise war Lorenzo das erste Mal mit seinen Kindern allein im Urlaub. Die Christel war in der Zeit mit ihrem Freund, einem Afrikaner, zusammen in Afrika, in dessen Heimat, und hat da auch Urlaub gemacht. Und da war im Prinzip schon klar, es würde eine Trennung ins Haus stehen und das gemeinsame Eigenheim musste verkauft werden.
Für sie war es aber, glaube ich, ein bisschen klarer als für ihn, wenn man das so will, ne?
Also das war auf jeden Fall so. Er hat noch versucht, sie in Afrika anzurufen, was, ich sag mal, 1994 auch nicht so einfach war.
Natürlich.
Da hatte man ja nicht
kein
Handy,
Skype.
Smartphone,
ja.
Kein Skype. Mhm. Es war schon ein bisschen schwieriger. Sie wollte auch keinen Kontakt zu der Zeit mit ihm. Er hat sie aber am Flughafen abgeholt. Wie gesagt, um Ostern 1993 ist das gewesen. Und hat versucht, sich ihr anzunähern, sie zu umarmen, ihr liebevolle Dinge entgegenzubringen. Und sie hat das alles abgewehrt. Also für sie war das irgendwie erledigt, das Thema.
Klassisch abgeblitzt.
Und
die, einfach eine Tragödie für ihn. Er wollte gerne, sie hat gesagt, Feierabend.
Genau, er hat auch immer wieder betont, dass er sie geliebt hat, bis zum Schluss geliebt hat. Und ja.
Er hat dann letztendlich, musste dem Druck irgendwie standgeben oder hat auf den Druck der Ermittler in den Vernehmungen reagiert und dann die Tat zugegeben und gesagt, ich war's, ja, ich habe ich gemacht.
Ja, so hat er das später in der Gerichtsverhandlung dargestellt. Die Polizei hat es damals, also vor der Gerichtsverhandlung, ein bisschen anders dargestellt. Die haben nämlich gesagt, also sie haben dann, nachdem sie dieses Blut auf den Schuhen gefunden haben, gesagt, okay, jetzt müssen wir nochmal in dieses Haus rein. Und da ist der Zufall hat den Polizisten da wirklich in die Hand gespielt, weil dieses Haus mittlerweile im Zuge der Trennung verkauft worden war, schon im Dezember, also bevor der Mord eigentlich passiert ist. Und die neuen Besitzer dieses Haus mittlerweile bezogen hatten, beziehungsweise dabei waren, es komplett zu renovieren. Und ein Polizeibeamter hat später in der Gerichtsverhandlung gesagt, also dieses ganze Haus habe einem Rohbau geglichen.
Also eigentlich für die Ermittler eine Katastrophe.
Eine,
ne?
Katastrophe.
So findet man nichts.
Aber jetzt kommt der glückliche Zufall, nämlich der Partykeller, der nachher als Tatort ausgemacht worden ist, das war der einzige Raum, den die neuen Besitzer noch nicht angerührt hatten. Das heißt, da konnten die Ermittler wunderbar suchen und haben
sie wurden fündig.
Dort auch genau Blutspuren gefunden an einem Sessel, an Fugen in den Fliesen und auch in einem Heizkörper an der Wand.
Sprich, sie haben den Tatort gefunden. Und darauf hat Lorenzo dann reagiert und die Sache geschildert, wie er seine Frau umgebracht hat. Und das war ja eigentlich auch schlüssig.
Genau.
Er hat gesagt, er hat sie mit einem Eisenrohr, mit einem Heizungsrohr war es, erschlagen und auch noch mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen.
Genau.
Eigentlich, Silke, klarer Fall, wie das dann weitergeht. Anklageerhebung wegen Totschlags, weil man eben wahrscheinlich von einer Affekttat ausging und sagte, wegen Mord kriegen wir den wahrscheinlich nicht dran, weil dafür die Mordmerkmale, also Heimtücke und sowas, eine planvolle Tat, nicht komplett gegeben waren, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber man hat ihn dann wegen Totschlags angeklagt und dann ging der Prozess vom Detmolder Landgericht los wegen Totschlags. Unter ziemlichem Interesse und unter etwas ungewöhnlichem Interesse im Zuschauerraum. Du warst damals dabei und dir ist gleich was aufgefallen, was da eigentlich nicht normal ist.
Ja, es gibt ja diesen großen Sitzungssaal im Landgericht. Da werden alle größeren Gerichtsverhandlungen auch abgehalten. Und in diesem Fall war es natürlich auch so, dass es durchaus Zuschauerinteresse gab. Es gab Menschen aus Leopoldshöhe, die da waren, Nachbarn, Familie.
Klar, war ja ein beliebter Mensch. Auch,
und so, ne? Weiter. Aber eben halt auch relativ viele, wenn ich mich recht erinnere, 8 oder 10 Männer mittleren Alters, und da stellte sich heraus, die gehörten zu einem Sondereinsatzkommando aus Bielefeld und die waren extra abgestellt worden, da um für Sicherheit zu sorgen.
Wegen eines ganz normalen Typen aus Leopoldshöhe, also normal in Anführungsstrichen, wegen eines ganz normalen Typen aus Leopoldshöhe, der wegen Totschlags angeklagt ist. Das wirft Fragen auf und hat es auch damals bei dir. Was
genau
war los?
Ich habe mich auch gewundert und habe dann zur Antwort bekommen vom Gericht, sie hätten Erkenntnis darüber, dass der Lorenzo einer Mafia-Organisation angehört und dass es möglicherweise zu Anschlägen kommen könnte. Und deswegen hatte dieser Prozess jetzt unter diesen besonderen Sicherheitsvorkehrungen, war er gestartet, die Polizisten waren jetzt in Zivil, die sahen jetzt nicht irgendwie aus, wie man sich sonst so SEK-Beamte vorstellt, nicht komplett vermummt oder so. Aber die bewachten,
aber die bewachten
draußen wie drinnen diesen Gerichtssaal.
Ja, hat sich dann am Ende als eher harmlos rausgestellt.
Ja, nicht
du weißt nur, was es war.
Genau, nicht nur am Ende, also relativ am Anfang war schon klar, Lorenzo stammte nicht aus Sizilien, sondern aus Norditalien. Und es war wohl eine Finte gewesen, aber die Polizeibeamten, die, glaube ich, diese 4 Prozesstage da auch durchaus genossen haben, weil es war auch eine spannende Geschichte, die sind dann da geblieben.
Konnte man im Nachhinein feststellen, wie es dazu gekommen ist? War das eine Panne einfach, warum die da meinten, dass der zur Mafia gehören könnte? Oder war das einfach so im vorauseilenden Gehorsam, man hatte irgendwie ein Warnsignal und hat die dann bestellt?
Genau, ich glaube, es war so, dass es da wohl irgendwie ein Schreiben gegeben hat, was sich aber, wie gesagt, im Nachhinein als Finte herausgestellt hat und das war dann also weniger spektakulär als genau.
Auch als wenn das in dem Zusammenhang eher makaber klingt.
Genau.
Aber es sollte auch nicht der einzige Hammer bleiben in dem Prozess. Wir hatten eigentlich das Geständnis, wir haben den Tatort, wir haben Blutspuren, wir haben sogar auch die Tatwaffen gehabt. Und dann ging alles auf einmal in die komplett andere Richtung.
Genau, dann verlas der Verteidiger von Lorenzo eine Erklärung, die bereits allerdings aus April stammte. Das war aber vorher uns nicht klar gewesen, uns Reportern. Und in dieser Erklärung ließ Lorenzo verlauten, dass er sein Geständnis zurückziehen wolle. Das sei aufgrund und auf Druck der Polizei überhaupt entstanden. Und er habe sich gedacht, lieber ein Geständnis und eine kurze Haftstrafe, um dann seine Kinder wieder glücklich in die Arme schließen zu können, als eine Leugnung und eine Verurteilung wegen Indizien, die dann über Jahre und Jahrzehnte dauern könnte.
Ja gut, aber man hatte die Blutspuren, man hatte das Fahrzeug. Es war alles auch in einem Setting, das ja Lorenzo gut kennen konnte. Er hatte dieses Auto in der Nähe von einer Freundin von seiner Frau abgestellt. Also das sind schon Sachen, die er gut wissen konnte. Diese Indizien waren ja erdrückend, die Blutspuren, das Messer, das Stahlrohr und auch eine sehr genaue Beschreibung, wie er sie getötet hat. Ich kann mich erinnern aus den alten Artikeln aus der Lippischen Landeszeitung, dass da mal stand, er wusste, wie rum sie im Auto gelegen hat und das konnte nur der Täter wissen. Wie hat er das erklärt?
Er wusste auch, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, er wusste zum Beispiel auch, dass er ihr 2 Handtaschen mit ins Auto gelegt hat, was ja auch ungewöhnlich ist. Also ich meine, eine Frau trägt immer eine Handtasche, das ist normal, aber in der Regel ja eine. Also ich nehme ja keine 2 Handtaschen mit.
Ja, aber ich meine, das muss ihm ja dann doch sehr schwer gefallen sein, in der Verhandlung zu begründen, warum er das wusste. Und dann sein Geständnis widerruft. Wie hat er das gemacht?
Na gut, also die Begründung war einfach, es war der Druck der Polizei da und deswegen habe er dieses Geständnis abgegeben. Und außerdem hatte er sich ausgerechnet, dass die Haftstrafe dann kürzer ausfallen würde. Mehr Geständnis und mehr Begründung gab es auch gar nicht, denn letztendlich hat er dann ja auch zugemacht und gar nichts mehr gesagt.
Man muss zu dem Prozess auch noch sagen, dass er damals von einem Richter hier in Lippe geführt wurde, der als äußerst besonnen, äußerst geradlinig, mit der nötigen Strenge. Und es war ein sehr geachteter Richter hier in Lippe, kann man sagen, ne?
Das ist richtig. Der hat auch, der Michael Reinecke, der hat auch immer Tacheles gesprochen mit den Angeklagten. Der hat die große Strafkammer geführt über Jahre und Jahrzehnte hier in Detmold und hat dann auch schon mal so Dinge gesagt wie, erzählen Sie uns hier keine Märchen oder so. Und an Lorenzo hat er den Appell gerichtet, kommen Sie aus Ihrem Schneckenhaus heraus. Weil gleich am ersten Tag wurde relativ klar, dieses kleine Häufchen Elend, der Mann war relativ von der Körpergröße her auch relativ klein, das saß da zusammengefallen auf der Anklagebank und sah sich mehr als Opfer als Täter. Und nachdem er dann sein Geständnis durch seinen Verteidiger widerrufen ließ, hat er dann dicht gemacht und der Reinecke hat ihm gesagt, Sie tun sich keinen Gefallen damit, hier zu schweigen.
Also
sprechen wir offen.
Auf den Punkt, der Reinecke hat ihm nicht ein Wort geglaubt von diesem widerrufenen Geständnis, sondern er war fest von seiner Schuld überzeugt in dem Moment. Oder sind tatsächlich im Prozess mal Zweifel aufgekommen, dass dieses Geständnis Quatsch gewesen sein
Nein,
könnte?
Nein, nie. Es hat ja auch ein Video gegeben, das ist damals im Gerichtssaal gezeigt worden. Und dieses Video zeigt, wie Lorenzo von der Haftanstalt an den Tatort gebracht worden ist und dort nochmal sein Geständnis und alle Details genannt hat. Und das ist da gezeigt worden im Gerichtssaal. Erstaunlicherweise hat Lorenzo sich auch dazu nicht geäußert und war auch, also was wir so sehen konnten, relativ unbeeindruckt davon.
War letztendlich eine verzweifelte Strategie von ihm. Das ist ja bei diesem Fall eigentlich auch wieder so auffällig, dass die Täter, die Angeklagten, sind eben vielschichtig. Sie haben vielschichtige Geschichten und man kann sie nicht in Gut und Böse, Schwarz und Weiß einteilen. Wenn man es auf Deutsch sagen will, wirkt es von heute ja, es war eine arme Sau, ja. Muss man sagen, oder?
Also der hatte bestimmt keine kriminelle Energie in dem Sinne. Das ist ja, denke ich, auch schon relativ klar geworden. Du hast ja eben schon mal gesagt, dass seine Schwägerinnen, also die Geschwister von Christel und auch ihre Mutter, ihn dargestellt haben als liebenswerten, hilfsbereiten Menschen, der sich aber offenbar gegen diese doch recht dominante Christel schwer durchsetzen konnte. Aber er war kein böser Mensch, er hatte keine kriminelle Energie. Das war niemand, der seine Frau geschlagen hat oder psychisch unter Druck gesetzt hat. All das war Lorenzo nicht.
Kommen wir nochmal zurück zur Tatnacht. Das müssen wir nochmal genauer erklären. Was jetzt im Prozess rausgekommen ist, wie das Ganze genau abgelaufen ist.
Genau, die beiden kamen von der Geburtstagsparty nach Hause. Im Auto haben sie sich wohl schon darüber gestritten. Die Trennung stand ja an, das war klar, aber sie haben sich im Auto schon darüber gestritten, wer das Sorgerecht für die beiden Kinder haben soll. Sie soll dann gesagt haben, ich ziehe mit meiner Tochter, die ja nicht von Lorenzo war, die hatte sie ja aus einer früheren Beziehung, mit meiner Tochter zu meiner Mutter. Und dort ziehe ich mit meinem Freund zusammen und unseren gemeinsamen Sohn nehme ich auch mit. Und in dem Zusammenhang soll sie dann geäußert haben, und im Übrigen, es ist gar nicht dein Sohn.
Oh, das war der Trigger, oder?
Das war natürlich ein unglaublich furchtbarer Schlag für Lorenzo.
Eine komplett unglückliche Liebe, wo er schon quasi über Jahre betrogen wurde und trotzdem zu ihr wollte. Und dann erfährt er noch in dieser Nacht, das Kind ist nicht von mir.
Das ist, also ich glaube, das ist so eine Ausnahmesituation. Mir hat mal ein Staatsanwalt, der viele Jahre Kapitaldelikte gemacht hat, gesagt, er könne für sich selbst nicht sagen, dass er in einer solchen Ausnahmesituation aufgrund von Eifersucht, aufgrund von irgendwelchen schlimmen Dingen, die seinen eigenen Kindern oder seinen Familienmitgliedern widerfahren, nicht auch zum Mörder werden könnte.
Ja, das ist ja eben das, was ich eben schon mal andeutete, dass die Täter vielschichtige Geschichten hinter sich haben und dass, glaube ich, niemand, wie der Staatsanwalt schon sagte, sagen kann, das kann mir überhaupt nicht passieren. Wenn so eine Welt für dich zusammenbricht, die ja eh schon einige Risse in sich hatte und einige emotionale Tiefschläge für den Mann wahrscheinlich in den Jahren parat gehabt hat, wenn er dann noch erfährt, das war vielleicht nicht sein Sohn, das muss richtig übel gewesen sein. Nichtsdestotrotz, man darf es halt nicht tun und er hat es getan.
Genau.
Zu diesem Schluss ist dann am Ende auch das Gericht gekommen. Wie hat man ihn verurteilt, den Lorenzo?
Das Gericht hat ihn zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt und ist damit komplett dem gefolgt, was die Staatsanwaltschaft auch gefordert hat. Die Mutter ist als Nebenklägerin aufgetreten, die Mutter der Christel, deren Forderung ging noch leicht darüber hinaus, es war noch ein halbes Jahr mehr. Und interessanterweise ist Lorenzo ja bis zum Ende dabei geblieben, er sei es nicht gewesen. Und sein Verteidiger hat dann natürlich folgerichtig Freispruch gefordert.
Warum, glaubst du, aus deiner Erfahrung als Gerichtsreporterin, hat man ihn eigentlich nicht wegen Mordes drangekriegt? Ich finde, also es gibt ja durchaus Merkmale, die in dem Fall für Mord sprechen. Er hat das, also die Tat an sich ist sicherlich aus einer emotionalen, angespannten, dramatischen Lage entstanden. Aber das, was danach passiert, wirkt auf mich ziemlich kaltblütig.
Mhm.
Also wenn man eine Leiche, seine eigene Frau, dann in einen Mantel hüllt, in ein Auto packt, dann BHs zerschneidet, um es wie ein Sexualverbrechen aussehen zu lassen, einen Aufruf macht bei bitte melde dich, wirklich mit den Tränen in den Augen. Das wirkt auf mich nicht nach einem Opfer, sondern nach einem ziemlich kaltblütig vorgehenden Mörder in dem Fall.
Ja,
wieso glaubst du, hat es dafür nicht gereicht?
Ich glaube einfach, dass das Gericht die Affekttat als solche gewertet hat. Also in dem Moment, in dem die Frau sagt, das Kind ist nicht von dir, da rastet der so aus und schlägt zu. Und zufällig steht das Rohr da und er schlägt einfach zu, ohne sich Gedanken zu machen. Das ist, glaube ich, das, was als Affekttat letztendlich und als Haupttat im Raum stand.
Hat für das Gericht gereicht,
das hat,
in dem Fall, genau. Um alles andere damit auch zu erklären.
Denn es gibt ja auch noch verschiedene Nebenstränge. Also beispielsweise ist ja ganz interessant, er hat seine Frau bei Bitte melde dich als vermisst gemeldet und hat diesen Aufruf gestartet. Da hat er später gesagt, das hat er gemacht für seine Kinder, was ja auch eigentlich total unglaublich ist. Warum mache ich so ein Schauspiel für meine Kinder? Warum tue ich sowas?
Ich meine, die Kinder können sowas ja so schon nicht verzeihen, aber mit dieser perfiden Haltung dazu geht das ja noch weniger.
Nein, vielleicht wollte er einfach diese heile Welt aufrecht erhalten, die es ja schon längst nicht mehr gab, denn die Tat war ja 3-4 Wochen vorher schon vollzogen worden. Und was auch interessant war im Nachhinein, also es hat ja einige Wochen gedauert, bis die Polizei aufgrund der Indizien und auch aufgrund des Geständnisses auf ihn als Täter gekommen ist. Aber das Umfeld hat offenbar ja schon viel früher Dinge gewusst. Also beispielsweise ist in dem Prozess deutlich geworden, dass er sowohl seinen eigenen Geschwistern als auch Bekannten gesagt hat, er wolle sie umbringen. Und er würde warten, bis sie irgendwann mal wieder abends ausgehen würde und dann würde er zuschlagen.
Da fehlt auch dieser Satz, auf die braucht ihr nicht warten, die habe ich umgebracht. Das soll er auch gesagt haben.
Am Tag nach der Tat.
Ja.
Unglaublich, am Tag nach der Tat hat er quasi schon ein Geständnis seinen Geschwistern gegenüber abgelegt. Und er hat ein oder zwei Familienmitglieder, unter anderem seinen Schwager, schon mal im Vorfeld gefragt, sag mal, kann ich mal dein Auto benutzen, um dieses Auto dorthin zu fahren, wo er später das Auto auch seiner Frau hingefahren hat und dann wieder zurückzukommen.
Also eine Menge Plan trotzdem dabei und vieles, was gegen ihn sprach insgesamt. Man kann das so, am Ende kommt heraus, kann man so sagen, Liebe schlug um in Hass und Eifersucht. Das war eine Überschrift von euch damals und die bringt es irgendwie auf den Punkt. Und das ist in diesem Fall jetzt auch die Punktlandung für uns. Mehrverbrechen von Lippe Kriminell. True Crime vom Land gibt's in der nächsten Folge und natürlich auch bei der Lippischen Landeszeitung online unter Lippe Kriminell. In der nächsten Folge geht es auch um Liebe und Tod, aber nicht aus Eifersucht. Wir sprechen über Mord aus Glaubensgründen. Es geht um den Mord an Arzu Öl, eine Jesidin, die von ihren Geschwistern entführt und getötet wurde, weil sie sich in einen deutschen Jungen verliebt hatte. Arzu wurde nur 18 Jahre alt. Unser Fall nächstes Mal bei Lippe Kriminell.